Ja, wie viele Religionen gibt es eigentlich auf dieser Welt? Stell dir vor, jemand fragt dich diese Frage, wie viele Religionen gibt es? Und jemand hat einmal gesagt, eigentlich, es ist einfach, es gibt nur zwei Religionen. Zum einen gibt es die Religion der menschlichen Anstrengung. Und auf der anderen Seite gibt es die Religion der göttlichen Errungenschaft. Ja, auf der einen Seite sehen wir eine Vielzahl von Formen, menschliche Anstrengungen zu betreiben und Gott näher zu kommen. Durch Werke, durch Hingabe, durch Opfer, durch Spenden, durch Disziplin, durch Yoga, durch Moral, Gebete, Verzicht, Almosen, Fasten, Pilgern, Spenden, von Haus zu Haus gehen oder humanitäre Projekte. Versuche, um Gott näher zu kommen, zu Gott zu kommen. Das ist die Seite der menschlichen Anstrengung. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Seite Gottes. Denn jede menschliche Anstrengung muss letztendlich erfolglos sein, weil wir gefallen sind, weil wir von Gott getrennt sind und aus eigener Kraft nicht zu ihm zurückkommen können. Auf der anderen Seite sehen wir die Religion der göttlichen Errungenschaft. Vielleicht ein bisschen komisch, das Religion zu nennen, aber wenn wir es so vergleichen, gibt es auf der anderen Seite den einzig lebendigen Gott, den Gott der Bibel. Und dieser Gott stellt die Beziehung zu uns Menschen wieder her. Und wie macht er das? Durch seinen Sohn Jesus Christus. Ja, er ist der einzige Weg, er ist der Einzige, der unsere Schuld begleichen konnte und die Verbindung wiederherstellt. Morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Genauso hat Gott sich wieder vereinigt mit dem Menschen durch Christus. Aber es ging von ihm aus. Es ist seine Errungenschaft. Und ja, ich vertraue darauf, dass viele von euch diese Beziehung zu Gott kennen. Dass ihr eine persönliche Beziehung zu Gott habt. Und die Frage, die wir heute Morgen uns stellen, ist, was erwartet Gott von dieser Beziehung zu ihm? Es ist ganz verständlich, dass wir Erwartungen an Beziehung haben. Einige von euch sind verheiratet. Oder viele von euch und kennen das. Man hat Erwartungen an den Partner. Und die allerhöchste Erwartung ist, dass man Treue empfängt, dass man Hingabe merkt. Nicht nur, dass er seine schmutzige Kleidung wegräumt, sondern dass er wirklich mit dem Herzen dem Ehepartner hingegeben ist. Und so gilt das für viele Beziehungen auf dieser Welt und so auch für die Beziehungen zwischen dir und Gott. Und Gott hat diese Erwartung, denn er hat das Sagen, er hat dich gerettet, er ist dein Herr, er ist dein Schöpfer. Und wir fragen uns, was sind die Grundbestandteile deiner Beziehung zu Gott? Wenn wir es destillieren würden, wenn wir es herunterbringen auf die Grundbestandteile einer echten, lebendigen Beziehung zu Gott, was ist das? Nun, die Antwort finden wir schon im Alten Testament. Und das fasziniert mich. Und ich möchte, dass ihr das auch seht in 5. Mose, Kapitel 10. Und während ihr dorthin geht und dieses Buch sucht, nicht so schwer zu finden, 5. Mose ist ja Teil des Gesetzes im Alten Testament und eigentlich gehören diese 5 Bücher Mose zusammen, das ist eine Einheit. Nur wir haben das irgendwann mal so getrennt. Eigentlich ist es ein Buch und Mose ist der Autor und er schreibt zum Abschluss diesen 5. Teil, wenn wir es so nennen, 5. Mose. Und er schreibt, das Buch handelt von Gottes Wesen und von Gottes Handeln mit seinem Bundesvolk Israel. Es geht um die Geschichte mit Gottes mit Israel und zum Großteil mit der ersten Generation. Wer war die erste Generation? Nun, die Generation, die Gott aus Ägypten herausgeführt hat. Ja, ihr erinnert euch, Mose und die Israeliten zogen aus durch das Meer. Das Meer teilte sich und sie zogen in die Wüste zum verheißenen Land. Aber was immer wieder so unverständlich ist, sie erleben, wie Gott ist, sie erleben seine Macht und er demonstriert seine Macht und trotzdem rebellieren und murren sie gegen Gott. Das ist doch unbegreiflich, oder? Sie murren gegen Gott, dem sie sehen, wie er handelt. Sie murrten auf dem Weg durch die Wüste, sie brachen den Bund am Sinai und dann stehen sie vor den Toren des verheißenen Landes, wo Milch und Honig fließt. Und sie glauben Gott nicht, sie vertrauen ihm nicht. Und Jahwe hatte sie erlöst, geheiligt, versorgt, bewahrt. Alles war bereit. Und dann Rebellion. Und Gott zieht den Schlussstrich und er sagt, alle, die 20 Jahre oder älter sind, ihr müsst in der Wüste sterben. Ein hartes Gericht. Und so muss diese erste Generation, ein Volk von 2 bis 3 Millionen Menschen, muss 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Das Wunderbare ist, Gottes Geduld ist noch nicht zu Ende. Und die zweite Generation wächst auf und ist nun bereit, nach 40 Jahren in das Land einzuziehen. Und genau da befinden wir uns im 5. Buch Mose. Okay? Jetzt sind wir so langsam gelandet. Ihr wisst ungefähr, wo wir uns befinden. Diese zweite Generation ist aufgewachsen und muss jetzt vorbereitet werden. Sie sind in den Ebenen Moabs. Das ist dort, wo der Jordan fließt, wo das Tote Meer ist. Unter dem Meeresspiegel, ja, ungefähr 400 Meter unter dem Meeresspiegel, da befinden sie sich jetzt und sie sind in dieser Ebene und sind kurz davor, in das verheißene Land einzuziehen. Was macht Mose dort? Nun, in 5. Mose 1, Vers 3 lesen wir, dass er das Gesetz lehrte. Und deswegen gibt es auch einen anderen Titel für 5. Mose, ein bisschen einfallsreicheren, Deuteronomium. Das bedeutet zweites Gesetz. Aber auch das ist kein so guter Titel für dieses Buch. Zweites Gesetz. Es klingt ja danach, als ob es ein neues Gesetz gibt. Ein erstes und ein zweites. Aber das ist nicht zutreffend. Das Gesetz Gottes, das er am Sinai gegeben hat, dort auf dem Berg, wo Feuer und Rauch war und Blitze, dieses Gesetz hat sich nicht geändert. Gott verlangt immer noch dieselben Dinge von seinem Volk. 5. Mose ist kein zweites Gesetz. Was ist es dann? Nun, wenn ihr euren Finger in Kapitel 10 haltet und kurz zum ersten Kapitel geht, seht ihr in Vers 5 die Antwort. 5. Mose 1, Vers 5. Jenseits des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz, was steht da? Auszulegen, zu erklären. Er wendet jetzt das Gesetz auf diese Israeliten an. Sie werden bald im Land sein und er erklärt ihnen, wie sie das Gesetz im Land anwenden. Und sie müssen es wissen, denn auch diese Israeliten, diese neue Generation, sie stehen im Bund mit Gott. Sie stehen im Bund. Sie sind in dieser Beziehung zu Gott. Und sie müssen wissen, was Gott von ihnen erwartet. Kommen wir langsam zu unserem Text in Kapitel 10. Nicht mehr lange hin. Wie ist 5. Mose grob gegliedert? Nun, es ist gut möglich oder mehrere Hinweise, dass das Buch in mehrere Reden aufgeteilt ist. Mose predigt, redet ja. Und so befinden wir uns hier in einer Rede über die allgemeinen Bundesbestimmungen. Es geht also nicht darum, um diese einzelnen Details, was sollen sie jetzt opfern, wie sollen sie mit Sklaven umgehen, wie sollen sie ja, ihr Feld bestellen. Es geht um die größeren Dinge, das große Bild, die allgemeinen Bestimmungen, wie ihre Beziehung zu Gott aussieht. Und dieser Text ist einzigartig im ganzen Buch, hier in Kapitel 10, Vers 12 bis 16, denn dieser Text bündelt diese Forderung in einem kurzen Abschnitt. Als wie wenn stellt euch eine Sammellinse vor, die das Licht in einem Brennpunkt bündelt. So ist dieser Text heute Morgen, diese Bündelung von Gottes Forderung. Und ihr fragt euch vielleicht, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich bin kein Israelit, ich lebe nicht in dieser Zeit und das stimmt. Aber Gottes Anforderung hat sich nicht geändert. Wir stehen auch mit Gott in Beziehung. Und unsere Beziehung zu Gott ist keine bloße Lebensregel, keine Philosophie allein, keine bloße Ethik, sondern es ist eine reale Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und weil dieser Gott unveränderlich ist, deswegen lasst uns aus diesem Text lernen. 3 Grundbestandteile deiner Beziehung zu Gott, damit du deinen Lebenssinn erfüllst. Ja, es geht also heute ums Ganze. Es geht um deinen Sinn, den Sinn des Lebens als Christ, als Geschöpf Gottes. Und darüber wollen wir lernen, diese Grundbestandteile der Beziehung zu Gott. Eigentlich geht dieser Abschnitt bis Vers 22. Wir konzentrieren uns also nur auf die erste Hälfte. Aber in diesen Versen bis Vers 22 wiederholt sich einiges. Von daher Bleiben wir bei 12 bis 16. Ich lese einen Text aus der Elberfelder 2006. 5. Mose 10, Vers 12 bis 16. Gottes Wort sagt: Und nun, Israel, was fordert Jahwe, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, dein Gott, zu fürchten, auf all seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und Jahwe, deinem Gott, zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Indem du die Gebote Jahwes und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten. Siehe, Jahwe, deinem Gott, gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Doch nur deinen Vätern hat Jahwe sich zugeneigt, sie zu lieben. Und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, nämlich euch, aus allen Völkern erwählt, so wie es heute ist. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Soweit. Also was ist der erste Grundbestandteil deiner Beziehung zu Gott? Und das ist die Anforderung. Es ist die Anforderung. In den ersten beiden Versen gibt Mose hier eine Auflistung von fünf grundsätzlichen Aufforderungen. Eigentlich ist es eine Einheit, eine Sache, um die es geht. Und so hat schon Gott immer die Anforderungen gestellt an die Beziehung zu ihm. Schon damals gab es eine Anforderung. Könnte ich sagen, okay, ich bin mit Gott in Beziehung, ich kenne Gott und ich mache das auf meine eigene Weise, so wie ich will. Was ich denke, wie ein Christ lebt. Nein, Gott stellt die klare Anforderung. Und so beginnt unser Text mit der rhetorischen Frage. Und nun, Israel. Und nun, in anderen Worten, merkt auf, hier beginnt ein neuer Punkt. Gerade hat Mose einen Blick in die Vergangenheit gemacht. Er hat nach hinten geschaut. Was ist passiert mit diesen Israeliten? In Kapitel 9, Vers 6 sagt er, ihr wart nicht gerechter als alle Nationen, ihr seid immer noch ein halsstarriges Volk. Und dann beweist er das mit der Geschichte am Berg Sinai, wo das Volk Israel sich ein goldenes Kalb gemacht hat. Und gerade hatten sie den Bund mit Gott gemacht und da brechen sie ihn schon und beten dieses goldene Kalb an. Und Gott zeigt ihnen, ihr seid ein halsstarriges Volk, ihr habt rebelliert. Aber Gott ersetzt die Steintafeln. Der Bund ist noch nicht aufgehoben. Und so beginnt unser Abschnitt mit und nun. Es ist noch nicht vorbei mit Israel. Der Bund besteht noch. Ihr seid immer noch mit Gott in der Beziehung. Und nun, Israel, alle sind angesprochen, alle, die hören können. Und nicht nur die Ältesten, nicht nur die Vorsteher, das ganze Volk. Israel, was fordert Gott von dir? Und dieser Gott ist ja ein bestimmter Gott. Seht ihr das in euren Bibeln? Bei mir steht das in Großbuchstaben. Herr, das steht für den Namen Gottes. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit war die ursprüngliche Aussprache Jahwe. Jahwe ist Gottes Name. Er taucht 6-mal hier auf in diesem Abschnitt. Und das ist der Name Gottes, sein Bundesname. Er drückt damit aus, ich bin Jahwe. Ich bin euer Gott. Ich habe mich mit euch verbündet. Ich habe eure Väter erwählt. Ich bin euer Gott, Jahwe. Was fordert Jahwe, dein Gott, von dir? Er fordert es hier kontinuierlich fordern. Nicht nur einmal. Gib mir nicht nur einmal ein Geschenk. Nicht nur einmal eine Spende. Ich fordere immer und fortlaufend von euch diese Dinge. Welche Dinge? Und jetzt kommt diese Liste. Und was heißt als nur? In anderen Worten, er gibt nicht nur Beispiele. Er fasst es jetzt in einer Sache zusammen. Nur diese Dinge. Ja, nichts anderes. Keine Beispiele, sondern es ist wirklich das, was Gott fordert. Komprimiert. Und Dr. Grisanti hat es so zusammengefasst, so illustriert, dass wie ein Akkord, ein Fünfklang. All diese fünf Dinge, sie müssen gleichzeitig erklingen. Sie gehören zusammen, diese fünf Forderungen. Und im Grunde genommen geht es nur um eine Sache. Gott will unser Herz. Gott will deine ganze Hingabe. Gott will dich ganz. Und das sagt er durch diese fünf Forderungen. Ihr könnt es euch gerne aufschreiben. Das erste ist, fürchte Jahwe. Fürchte Jahwe. Herr Mose meint hier keine lähmende Angst vor Gott. Wir müssen nicht Angst vor Gott haben. zumindest wenn wir ihn als Retter kennen. Nein, gemeint ist hier eine angemessene Ehrfurcht und ein Respekt vor Gott. Denn er ist der höchste König. Und diese Ehrfurcht ist seine Herzenshaltung. Das Herz ist unser Kontrollzentrum in unserem Leben. Da, wo wir denken, verlangen, da, wo wir begehren, sinnen und wollen, da sollen wir tiefe Ehrfurcht vor Gott haben. Nicht nur äußerlich stramm stehen, wenn Bundeskanzlerin vorbeiläuft und dann hinterm Rücken irgendwie Witze machen. Nein, aus dem Herzen heraus sollen wir Gott fürchten und Respekt zeigen. Ein Beispiel dafür sind die hebräischen Hebammen in Ägypten. Ihr erinnert euch, diese Hebammen, die den Befehl von Pharao bekommen haben, wird ein männliches Kind geboren, dann tötet es. Schrecklich, diese Vorstellung. Aber dann steht dort doch tatsächlich, sie lehnten es ab. Sie taten es nicht, weil sie fürchteten Gott. 2. Mose 1, Vers 17. In anderen Worten, wenn du Gott fürchtest, dann zeigt sich das im Leben. Zum Beispiel, wenn du einen schlechten Rat bekommst oder sogar eine unmoralische Anweisung, dann zeigt sich, ob du Jahwe fürchtest. Das Zweite, folge Jahwe. Hier heißt es, auf allen seinen Wegen zu gehen. Gehen oder wandeln. Und das ist wirklich ein guter Ausdruck für Gottesfurcht. So zeigt sich die Furcht Gottes, wenn wir auf allen seinen Wegen gehen. Und das Wort bezeichnet einen Pilger. Jemand, der auf einer Wallfahrt ist zum Beispiel, der zu Fuß geht und der eine bestimmte Route geht und zu einem bestimmten Ziel kommt. Das ist eine bestimmte Route zu einem definierten Ziel. Nun, warum sage ich das? Es hilft uns zu verstehen, dass es hier um einen Lebensweg geht. Den Weg Gottes zu gehen, ist ein Lebensweg. Und so wie diese Wallfahrt, so muss unser Lebenswandel auf der Route Gottes folgen und zu seinem Ziel hinführen. Und in 5. Mose ist das verknüpft mit dem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Das kennen wir alle. Wir gehen auf den Weg mit Gott. Und woher wissen wir den Weg? Natürlich aus seinem Wort. Sein Wort sagt uns, wie wir leben sollen. Das ist der Lebensweg, auf den wir gehen sollen. Und zwar auf allen seinen Wegen. Wir können nicht entscheiden, okay, ich gehe einen Teil auf dieser Route und dann gehe ich meine eigenen Wege. Und irgendwann komme ich wieder auf diesen Weg zurück. Manche denken so, oder? Und ich habe mich für Gott entschieden, aber jetzt ist erstmal mein eigener Wille dran. Jetzt sind meine eigenen Pläne dran. Und irgendwann kann ich immer noch zurückkommen auf diesen Weg. Nein! Geh auf allen seinen Wegen. Es gibt nur diesen einen bestimmten Weg. Und das Ziel ist Christus. Christusähnlichkeit. Vor einiger Zeit waren wir im Urlaub und waren auf einer Ostseeinsel, Hiddensee. Und auf dieser Insel gibt es drei Orte und sehr kleine Orte. Und zwischen diesen Orten gibt es nur eine Straße. Dort gibt es keine Autos, außer jetzt die Post oder der Handwerker fährt mit dem Auto. Und es gibt eben nur diese eine gepflasterte Straße zwischen den Dörfern. Dazwischen ist Heide und Wiese. Es gibt keine Möglichkeit, einfach von diesem einen Ort, Fitte zum Beispiel, nach Neuendorf auf einem anderen Weg zu fahren. Du kannst nicht einen Teil auf der gepflasterten Straße fahren und einen Teil deinen eigenen Weg gehen. Entweder du nimmst die ganze Straße oder du nimmst sie eben nicht. Und so ist es auch mit unserem Leben mit Gott. Entweder du gehst den ganzen Lebensweg mit Gott oder nicht. Gott fordert von uns, geh auf seinem Weg. Drittens, liebe Jahwe. Und Liebe ist hier nicht nur ein warmes Gefühl. Es ist wieder die Herzenshaltung. Liebe ist die entschlossene Bindung. Und ihr kennt das aus einer Ehebeziehung. Liebe hat immer einen praktischen Ausdruck. Ich kann nicht sagen, ich liebe dich, meine Frau, und sie merkt nichts davon. Genauso ist es in der Beziehung zu Gott. Zum Beispiel hier in Kapitel 10, Vers 18 seht ihr, wie es sich äußert. Da heißt es, der Rechtschaff der Weise und der Witwe und den Fremden liebt. Okay, also Israel ist aufgefordert, Fremde zu lieben. Und dann steht da, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Aha, also Liebe gibt. Liebe drückt sich aus. Ich kann nicht sagen, ich liebe diesen Flüchtling, ich liebe Fremde und ich gebe ihm keine Nahrung, keine Kleidung. Das wäre keine Liebe und genauso ist es bei Gott. Wir können nicht sagen, wir lieben Gott, aber wir geben ihm nicht unsere Zeit, unser Geld und unsere Hingabe. Das vierte ist, diene Jahwe. Diene Jahwe. Ja, Dienst gegenüber Jahwe ist ja keine Option. Das ist nicht, wenn wir Bock haben darauf, Gott zu dienen. Nein, das Wort dienen hier beschreibt es den Dienst eines Sklaven. Jemand, der gebunden war, dessen Pflicht war, dem Herrn zu dienen. Genauso sind wir Gottes Sklaven. Und für Israel war das wahr, weil sie gehörten Jahwe. Er hat sie erlöst. Er hat sie gekauft. Ja? Sie waren im Sklavendienst in Ägypten und er hat sie gekauft. Sie konnten da nicht alleine raus. Sie gehörten jetzt Gott. Genauso wir sind genauso in der Sünde gefangen gewesen. Sklaven der Sünde und Gott hat uns erlöst. Er hat uns gekauft. Wir gehören nicht uns selbst. Und deswegen fordert Gott von uns, dass wir ihm dienen. Mit unserem ganzen Herzen. Unserer ganzen Seele, also unserem ganzen Denken, unserem ganzen inneren Menschen. Das ist nichts rein Äußerliches, wenn wir Gott dienen. Mit voller Hingabe. Ja, das kennen wir gut. Diese Einstellung muss da sein, dass wir alles geben wollen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr auf die Arbeit geht und am Morgen schon entscheidet, ja eigentlich heute diesen Tag, den will ich einfach rumkriegen, ja. Ich denke schon an den Feierabend, ich denke schon, was ich danach vorhabe, denke schon, meine Familie wiederzusehen und ich will das einfach jetzt möglichst schnell hinter mich kriegen. Oder du sagst dir, ich bin jetzt hier auf der Arbeit, Gott hat mich hingestellt, ich will jetzt vortreffliche Arbeit machen, ich will es heute so gut machen, wie ich kann. Und dein Denken ist auf die Arbeit fokussiert. Du willst nicht nur den Tag rumkriegen, sondern du willst vortreffliche Arbeit machen. Das ist der Unterschied. Von Herzen zu dienen. So sollen wir Gott dienen. Voll darauf konzentriert und mit ganzer Hingabe und Persönlichkeit. Und das fünfte ist dann, gehorche Jahwe. Der Abschluss. Da heißt es, indem du die Gebote Jahwes und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst. Dir zum Guten. Halten heißt nicht, hier irgendwie Dokumente zu bewahren. Israel sollte nicht jetzt diese fünf Bücher Mose, die Tora, schön in ihrem Schrein bewahren und aufpassen, dass sie nicht von Motten zerfressen wird. Nein, sie sollen sie kennen, sie sollen die Gebote kennen und sie tun, sie halten, sie ihnen gehorchen. Und sie sollen es bewusst, umsichtig und konstant, mit konstanter Aufmerksamkeit machen. Und zwar Jahwes Gebote und seine Ordnung oder Satzung steht in euren Bibeln. Gott ist derjenige, der Autorität hat zu befehlen und Gott ist derjenige, der Autorität hat, Gesetze zu verabschieden. Ja, wir haben hier keine Vorschläge nur von Gott, wir haben hier seine Gesetze, seine Gebote, so wie die Dinge zu tun sind. Und Mose ist nur der Mittler, aber eigentlich spricht Gott durch ihn. Deswegen heißt es hier die Gebote Jahwes, die ich dir heute gebe, die ich, Mose, euch heute verkündige. Und die sollst du halten, dir zum Guten. Und ihr seht schon, Gott will uns nicht ins Bein schießen. Er will uns nicht hindern. Diese Gebote sind gut. Gehorsam bringt immer Segen. Vielleicht nicht so, wie wir es uns vorstellen, dass immer alles glatt läuft. Aber im Endeffekt ist es das gesegnete Leben. Psalm 1 zum Beispiel. Und ihr könnt euch das so vorstellen wie beim Autofahren. Beim Autofahren versuchen wir, in der Spur zu bleiben. Und ihr denkt euch, was machen eigentlich diese Streifen hier? Also durchgezogene Striche und dann diese unterteilten Streifen. Nein, die sind für dich da. Die sind dir für dich da, um dir zu zeigen, wo die Spur lang geht. Ist das, um dich irre zu führen? Sind diese Streifen da, um dich zu ärgern? Nein, sie zeigen dir an, auf welchem Weg du besser bleibst. Sie sind zu deinem Besten, genauso wie die Gebote Gottes. Sind diese Spurstreifen, die dir zeigen, wo der Weg lang geht, auf dem du gesegnet bist. Und so können wir es alles in einem zusammenfassen, diese 5 Forderungen, drücken einfach aus. Gott fordert von euch, Gott fordert von mir volle Hingabe und volle Verbundenheit. Ja, was machen wir jetzt mit diesen Anforderungen? Ich meine, die sind doch Israel gegeben, oder? Nun, wie schon gesagt, unser Gott hat sich nicht geändert. Und um ein bisschen fit zu werden, machen wir jetzt eine kurze Tour im Neuen Testament. Schlag mal auf, 1. Petrus 2, Vers 17. Also wir kommen jetzt zum Neuen Testament, zu Gottes Gesetz für uns Christen. Und da heißt es in 1. Petrus 2, Vers 17, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Seht ihr das? Auch Gott spricht heute zu uns, zu dir. Fürchte mich, fürchtet Gott. Er hat sich nicht geändert. Oder Epheser 4, Vers 1. Paulus an die Epheser hat ihnen ihre Stellung vor Augen geführt und dann geht es ans Praktische. Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wandelt, geht auf seinen Wegen, folge auf seinem Weg. Sei ein Pilger auf dem richtigen Weg, würdig der Berufung. Oder Matthäus 22, Vers 37, ganz bekannte Verse. Der Jesus wird gefragt, was ist das höchste Gebot? Und er antwortet mit dem Alten Testament. Er aber sprach zu ihm, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das sagt der Herr Jesus zu uns. Du sollst den Herrn lieben. Gott hat sich nicht geändert. Er will unsere ganze Liebe. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Pascal uns schon ausgelegt. Wozu haben wir uns bekehrt? Da heißt es, und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Da habt ihr es. Wir sollen Gott dienen. Auch als Christen. Und schließlich Johannes 14, Vers 15. Beenden wir unseren Spurt. Johannes 14, Vers 15 sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, bevor er sie verlässt, am letzten Abend im Obersaal, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ja? Fürchte Gott. Wandle auf seinen Wegen. Liebe ihn, diene ihm und halte seine Gebote. Es ist nicht eine wunderbare Liste, um unser Herz zu prüfen, ob wir wirklich Gottes Anforderungen im Sinn haben? Vielleicht könnt ihr es euch so merken, sag ihm jeden Tag, für wahr, Herr. Sag ihm, für wahr, ich liebe dich, Herr. Für wahr, ich liebe dich, Herr. Fürchte ihn. Wahr, wandle auf seinen Wegen. Liebe ihn, dich, diene ihm, Herr, halte seine Gebote. All das hilft uns zu verstehen, was Gott von uns will. Er will nicht, dass wir zuerst aktiv werden und diese Dinge tun und diese Dinge lassen. Er will, dass wir mit unserem ganzen Herz ihm hingegeben sind. Ja, Gott spricht klare Worte. Er hat keine versteckten Forderungen, er legt alles offen hin. Ja, hier, das ist, was ich von euch möchte. Das ist, was ich mir wünsche. Du kannst mir nicht halbherzig dienen. Du kannst mir nur mit deinem ganzen Herzen und ohne Zurückhaltung dienen. Und was bringt dich dazu, diese Art von Hingabe zu machen? Was bringt uns dazu, diese Anforderungen zu erfüllen? Wie mache ich das? Ich will das erfüllen. Aber wie? Schau in die nächsten Verse. Die Antwort ist in Vers 14 bis 15 in unserem Text, 5. Mose. Was bringt dich dazu, Gottes Anforderungen zu erfüllen? Was ist die richtige Motivation? Verse 14 bis 15. Der zweite Grundbestandteil deiner Beziehung zu Gott ist die Motivation. Motivation. Klar, du brauchst die richtige Motivation. Und Mose lenkt jetzt den Blick auf Gott. Er lenkt den Blick auf das Wesen Gottes, wer Gott ist und was er tut. Und das ist der Schlüssel für unsere Motivation. Und so beginnt schon Vers 14 mit: Siehe, schau auf, pass auf, schau dir das an. Und jetzt kommt eine großartige Aussage. Jahwe, deinem Gott gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Seht ihr diese Gegenüberstellung? Zuerst der Himmel. Und Himmel bezeichnet schon im 1. Mose 1, Vers 1 das Universum und alle Sterne und alles, was in ihnen ist. Und dann die Himmel der Himmel. Was ist das? Was sind die Himmel der Himmel? Nun, im Hebräischen ist das hier eine Steigerung. Und zwar die größtmögliche. Also der allerhöchste Himmel gehört Gott. Und wir wissen, dass es noch mehr gibt als das sichtbare Universum. Es gibt den Ort, wo Gott wohnt. Es gibt den Ort, wo die Engel sind. Es gibt den Ort, wo Paulus hinentrückt wurde. Und Gott besitzt einfach alles, den sichtbaren Himmel und den unsichtbaren. Er besitzt alles, was Himmel ist. Ich meine, das ist leicht gesagt, aber das müssen wir uns auch irgendwie vor Augen führen. Wie weit das Universum ist, wie viele Sterne da sind. Was für ein riesiger Raum. Was für ein riesiger Raum, den wir gar nicht kennen. Es gehört alles Gott. Ja, wenn wir irgendwo an einem Haus vorbeifahren, das eine Villa, die in Los Angeles waren zum Beispiel, tolle Villen, und denken, wow, dieser Mann muss ziemlich reich sein. Ist ein großer Mann. Schaut euch das Universum an. Was muss das für ein Gott sein, der das alles besitzt? Dieser große Gott. Auf der anderen Seite ist er der Besitzer der Erde. Die Erde und alles, was in ihr ist. Denkt einmal nach, was das beinhaltet. Das Meer und seine Weite, seine Tiefe. Alle Fische, Wale. Und die Luft mit allen Vögeln, Vogelarten. Und das Gebirge, die Wüste, Dschungel, Steppe, die wilden Tiere, die kleinsten Insekten, ja, die kleinsten Organismen kennt Gott und ihm gehören sie. Wir leben in seiner Welt. Alles gehört Jahwe. Und er ist nicht nur der Besitzer auf dem Papier, sondern er ist auch der, der die Welt erhält, der sie versorgt und der sie lenkt. Also wer ist Jahwe? Jahwe ist der Besitzer über den totalen Himmel und die totale Erde. Und jetzt kommt's. Vers 15. Doch nur. Wörtlich, nur deinen Vätern hat sich Jahwe zugeneigt. Und das ist hier betont, das ist ein Kontrast, ein Gegensatz. Da haben wir Gott in seiner überragenden Erhabenheit und dann mit dieser überraschenden Fürsorge für dieses Volk. Dieses Volk von schwachen Menschen, kein Militär, Murrt, undankbar, hat gerade einen Völkermord überstanden. Gott hat sich ihnen zugeneigt. Und davor noch, er hat sich den Vätern zugeneigt. Also diesem Abraham, an diesem Feigling, als er in Ägypten war. Dieser Mann, der vorher Götzenanbeter war. Ihm hatte sich zugeneigt. Das ist völlig verblüffend. Das ist verwunderlich, erstaunlich. Dieses Wort zuneigen bedeutet anhängen. Er hat sich ihnen angehängt. Das ist ein wunderbares Wort. Es beschreibt zwei Materialien, die miteinander verbunden werden. Wie wenn du zwei Metallteile zusammenschweißt. So hat Gott sich mit diesen Männern verschweißt. Abraham, Isaac und Jakob. Aber außerdem bedeutet das auch ein intensives Verlangen nach einer Beziehung. Man kennt es. Die starke Zuneigung eines Mannes zu seiner Auserwählten. Und er hat seine Auserwählte gefunden und er möchte jetzt einen Bund mit ihr schließen. Er möchte heiraten. Er hat dieses starke Verlangen. Und genauso ist Gott. Er hat den Entschluss gefasst, aber er hat auch das Verlangen danach. Unfassbar. Das Verlangen, mit diesen geringen Menschen verbunden zu sein. Und welche Absicht hat Jahwe? Schaut in eure Bibel, da steht, er hat sich ihnen zugeneigt, sie zu lieben. Er will sie lieben. Er will nicht etwas von ihnen empfangen, sondern er will Liebe schenken. Liebe gibt, haben wir gelernt. Und wir wissen aus 5. Mose 7, Vers 7 zum Beispiel, es war nicht die Qualität der Geliebten. Es war nicht ihre Qualität, warum Gott sie liebte. Sie war nicht besser, sie war nicht gottesfürchtiger. Nein, Gott hat sie geliebt, allein weil er einen liebenden Charakter hat. Er liebt allein, weil er sein Wesen zeigen will, weil er seine Liebe geben will. Da gibt es nichts in den Vätern oder in Israel, was ihn dazu bewogen hätte. Und was war die Folge? Hier steht es, er hat sie auserwählt. Und er hat ihre Nachkommen nach ihnen, nämlich euch, aus allen Völkern erwählt. Wörtlich ausgewählt. Also eine Wahl zwischen mehreren Optionen. Es gab nicht nur ein Volk auf der Erde, ihr wisst das. Da gab es noch die Ägypter, gab es noch die Kanaaniter, hunderte von Völkern. Und er hat sich dieses eine Volk ausgewählt. Genauso wie Gott sich ein Priestertum und einen Anbetungsort ausgewählt hat. So hat er sich ein Volk ausgewählt. Ja, und seht ihr hier den Unterschied zum Anfang des Verses? Er hat sich den Vätern zugeneigt und er deren Nachkommen erwählt. Also Mose spricht er zu dem Volk hier. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, dieses Millionenvolk ist vor ihm. Und er sagt, hier, ihr, die ihr heute lebt, Gott hat euch erwählt. Ihr seid Gottes erwähltes Volk. Gott liebt euch immer noch. Gott ist dieser liebende Gott, der sich mit euch verbunden hat. Was sagt er? Er sagt, nämlich euch, ihr, die hier zeltet. Ihr seid Gottes Besitz. Er will seinen Charakter darstellen. Ja, ihr seid das eine Volk. Ihr sollt Gott darstellen. Ihr sollt ihn groß machen. Ihr sollt das Zeugnis sein für alle Völker. Das Versagen in der Wüste hat seine Erwählung nicht aufgehoben. Ja, ihr habt versagt, ihr habt rebelliert, ihr wart halsstarrig. Aber das hat alles nicht Gottes Erwählung aufgehoben. Ihr seid immer noch erwählt, heute ihr. So wie es heute ist, sagt er. Nun, was hat das mit uns zu tun? Mit uns Christen? Sind wir Israeliten? Wahrscheinlich die wenigsten von euch. Aber auch wir Christen sind von Gott erwählt. Wir finden das im Neuen Testament. Wir sind Auserwählte in Christus. Wir sind auch Gottes Volk. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr, die einst nicht ein Volk wart, jetzt Gottes Volk seid, heißt es da. Als weltweite Gemeinde sind wir ein Volk aus vielen Nationen, vielen Sprachen. Aber auch wir sind erwählt von Gott. Und was ist der Unterschied zu dieser Erwählung hier? Nun, Israel wurde als einzelnes Volk erwählt. Gott erwählt den Christen persönlich als einzelne Person. Israel wurde physisch erwählt. Solche, die körperlich abstammen von Abraham, Isaak und Jakob. Unsere Erwählung ist geistlich. Israels Erwählung ist eine Erwählung zum Zeugnis. Unsere Erwählung ist zur Errettung. Ja, wann wurde das? Wann ist das geschehen? Epheser 1, Vers 4, vor Grundlegung der Welt. Ja, wenn du von Neuem geboren wurdest, wenn du den Herrn als Retter kennst, wenn du sein Kind bist, dann hat Gott dich erwählt. Er hat dasselbe gemacht wie mit Israel. Er hat ausgewählt. Und zwar bevor diese Welt schon existierte, hat er erwählt, namentlich, persönlich, wen er erretten will. Könnt ihr das begreifen? Das ist unfassbar. Schon vor der Schöpfung hat Gott auserwählt aus Liebe, wen er retten will. Wenn ihr noch nicht überzeugt seid, dann schaut mal zum Beispiel 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Zeigt uns ganz gut diese Wahrheit. Da sagt Paulus zu den Thessalonichern: Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Wir danken für euch, geliebte Brüder. Paulus kannte die Thessalonicher. Er war da, er hat die Gemeinde gegründet. Er kannte diese Leute. Er kannte die Namen. Und er sagt euch, geliebte Brüder, Gott hat euch erwählt zur Rettung. Gott hat euch erwählt. Und diese Erwählung in Israels gibt uns ein Bild davon, wie das sein muss, wie Gott erwählt. Und warum ist das so besonders? Zur Zeit Jesu gab es eine Gruppe, das waren die Zeloten. Zeloten waren Rebellen gegen Rom, sie wollten sich den Römern nicht beugen. Einer der Jünger war sogar ein Zelot, die waren skrupellos. Ja. Die haben Anschläge verübt auf die Römer und sie wollten sich niemals den Römern beugen. Und dann kam der jüdische Krieg und die Römer sind gegen Jerusalem gekommen, haben es belagert. Und die Zeloten haben bis zum Ende bitterlich erbittert gekämpft. Und 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört. Was machten die Zeloten? Es war aus, aber sie wollten sich nicht beugen. Und so gingen sie in die Bergfestung Masada. Und ja, es ist echt im Mai dürfte ich da sein, es ist echt eine beeindruckende, natürliche Festung in den Bergen. Und sie haben sich dort verschanzt. Und die Römer sind ihnen hinterher. Und sie haben 3 Jahre lang dort überlebt, hatten genug Versorgung und die Römer haben einen Wall gebaut, haben einen Weg gefunden und schließlich haben sich die Zeloten, als es aus war, alle selbst umgebracht. Sie wollten nur eins nicht, sie wollten sich nicht den Römern beugen. Und wisst ihr, wir alle sind von Natur aus solche Zeloten. Wir wollen uns Gott nicht beugen. Wir wollen vielleicht religiös und christlich sein, aber an irgendeinem Punkt ist es aus. Da wollen wir nicht mitgehen. Da wollen wir uns Gott nicht beugen. Wir wollen unseren eigenen Willen. Und genauso sind wir Zeloten gegen Gott. Und das Wunder ist, dass Gott diese Zeloten uns erwählt hat. Ja, obwohl wir Rebellen waren, hat er seine größten Feinde erwählt, zu retten. Wie kann das sein? Was für ein Gott ist das, der seine Rebellen erwählt? Wie wenn der römische Kaiser sich diese Zeloten zum Freund erwählt hätte. Und vielleicht denkst du, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich bin doch gar kein so schlimm wie solche Zeloten. Nun, es kommt immer darauf an, mit wem wir uns vergleichen. Gottes Maßstab ist Heiligkeit. Er ist vollkommen. Und jeder von uns ist vor ihm schuldig. Und von Natur aus ein Rebell. Und Gott erwählt diesen Rebell. Er wählt uns und rettet uns durch Christus, um seinen Namen groß zu machen, damit wir ihn darstellen in der Welt. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Diese Erwählung ist niemals aufhebbar. Römer 11, Vers 29, Israels Erwählung ist nicht bereubar. Genauso wie Israels Erwählung nicht bereubar ist, so ist unsere Erwählung nicht bereubar. Wenn Gott einen Menschen erwählt und gerettet hat, dann kann er nicht mehr von ihm gerissen werden. 2. Timotheus 1, Vers 13. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Das ist die Motivation. Das ist die Motivation, Gott zu lieben, ihm zu dienen, ihm zu gehorchen. Er ist der erhabene Gott. Er erwählt und liebt treulose Sünder. Und das ist unser Grund, ihm zu folgen. Nun, was ist der dritte Grundbestandteil deiner Beziehung zu Gott? Ein Vers, Vers 16. Das ist die Umkehr. Die Umkehr. Ja, zum Schluss wird Mose sehr praktisch. Er wird jetzt praktisch und gibt einen direkten Befehl an das Volk. Er hat ihnen Gottes Anforderungen gezeigt. Er hat ihnen gezeigt, was sie dazu motiviert. Und jetzt wird er praktisch und gibt eine Aufforderung, einen Befehl. Das ist der Befehl, umzukehren. Und er sagt, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Und dieser Befehl ist ganz logisch. Von dem Hintergrund, dass Israel halsstarrig ist. Sie sind immer noch ein sündiges Volk. Diese zweite Generation ist nicht heilig aus dem Mutterleib hervorgekommen. Sie sind immer noch Sünder. Und so erzählte ja Mose diese Geschichte vom goldenen Kalb und sagt zu ihnen, ihr seid heute ein halsstarriges Volk. Und dann sagt er, beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Und das ist hier bildliche Sprache. Die Israeliten kannten die Beschneidung von den männlichen Nachkommen, die männlichen Babys mussten beschnitten werden, schon als Zeichen von dem Bund mit Abraham, aber dann auch als Zeichen vom Bund am Sinai. Das ist ein intimer Eingriff. Das ist das Bild hier. Es geht ins Innere. Und so drückten die Eltern ihren Glauben aus, wenn sie ihren kleines Baby beschnitten. Aber was meint Mose jetzt? Wir sollen unsere Herzen beschneiden. Man nimmt das jetzt nicht wörtlich. Ihr sollt nicht jetzt selbst Chirurg spielen und eine eigene Herz-OP vornehmen. Nur, dass ich hier richtig verstanden werde. Mose gebraucht das als Bild für den inneren Menschen. Unser Inneres muss verändert werden. Weil ein unbeschnittenes Herz sozusagen ist unfähig, Reue zu empfinden. Ein unbeschnittenes Herz ist unfähig, echte Gottesfurcht zu empfinden. Unfähig, Gott aufrichtig zu lieben. Es ist unfähig, auf Gott zu hören und ihm von Herzen zu dienen. Von Natur aus können wir das nicht. Wir brauchen ein beschnittenes Herz. Wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen ein Herz, das ohne Widerspenstigkeit und Rebellion gegen Gottes Willen ist. Und in 5. Mose 30, Vers 6, interessanterweise, finden wir denselben Ausdruck nochmal. Da blickt Mose in die Zukunft und er sagt Folgendes. Er sagt, und Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du Jahwe, dein Gott, liebst. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Er blickt voraus in die Zukunft und sagt, Gott wird eure Herzen beschneiden. Jetzt denkt ihr, was soll ich jetzt glauben? Soll ich jetzt mein Herz beschneiden oder macht Gott das? Wie geht das? Und bevor wir diese Frage beantworten, schaut mal auf den zweiten Teil des Befehls. Und verhärtet eure Nacken nicht mehr. Oder seid nicht mehr halsstarrig. Herr Mose wirbt hier nicht für Physiotherapie, auch wenn es nicht schlecht ist. Er meint jetzt nicht diesen verspannten Nacken, den wir vielleicht alle kennen. Nein, er meint die innere Haltung. Er meint den halsstarrigen, den sturen, den rebellischen Menschen. Und Israel hat es so häufig demonstriert am Schilfmeer. Und sie sagten, oh nein, jetzt werden wir alle sterben, wir müssen zurück. Oder bei Mara, wir haben kein Wasser, das Wasser ist bitter. Oder als sie das Manna bekamen, ach, dieses Manna, ich will das nicht mehr, ist immer das Gleiche. Oder bei Rephidim, wir haben kein Wasser, Mose, wir müssen hier sterben, was tust du mit uns? Oder bei Kadesh Barnea, das sind solche Riesen, wir können da nicht rein in dieses Land. Oh, wo sind meine Melonen, meine Gurken, mein Fenchel aus Ägypten? Sie haben immer wieder rebelliert. Und deswegen sagt Mose, verhärtet euren Nacken nicht mehr. Ihr sollt nicht mehr stur sein. Seid nicht mehr rebellisch gegen Gott. Das Einzige, was Gott Ehre gibt, ist eine fortlaufende Unterordnung aus Liebe. Wir kennen das alle. Wir können uns entweder widerspenstig unterordnen, widerwillig, oder wir können es gerne tun. Und das will Gott. Und so ruft Mose zur Umkehr auf. Ja, allen willentlichen Hinderungen müssen weg. Ja, Entschuldigung. Ja, was wäre ich ohne meine Hilfe? Preis den Herrn. Also alles muss weg, was uns hindert, Gott zu gehorchen. Aber warum fordert Mose dann auf, beschneidet eure Herzen, wenn sie es doch gar nicht tun können? Ja, Mose zeigt hier, ihr seid in der Pflicht. Ihr müsst euren Nacken nicht mehr verhärten. Ihr müsst umkehren. Der Ball ist bei euch. Wenn euch jemand den Ball zuspielt, ihr seid jetzt an der Reihe, ihr müsst umkehren. Letztendlich kann nur Gott das Herz verändern, aber Buße tun müssen wir immer noch selbst. Ja, wir wissen, dass niemand aus eigenen Stücken umkehren kann, weil wir Rebellen sind im Herzen. Aber Buße tun müssen wir immer noch selbst. Wenn Gott einen Menschen erweckt und ein neues Herz gibt, dann müssen wir selbst Buße tun. Und das sagt Mose hier. Kehrt um. Kehrt um von eurer rebellischen Haltung. Ja, jetzt kommen wir noch zum Wichtigsten. Nämlich, wie es auf uns zutrifft. Was hindert dich, auf Gott zu hören? Wo bist du an einem Punkt, wo du sagst, das geht mir zu weit? Gott, was du hier sagst in dem Wort, das will ich nicht. Das mache ich nicht mehr mit. Wir brauchen uns nicht vormachen, auch wir Christen kennen das, dass wir Dinge hören, lesen, die uns nicht gefallen. Wo sind wir stur gegen Gottes Willen? Wo sind wir Rebellen? Kehrt um, lass uns umkehren. Gott hat alles getan, er hat uns Christus gegeben. Wenn du ihn nicht kennst, dann kehr um, heute. Ja, und so seht ihr, alles hängt zusammen. Gott hat eine Anforderung von Anfang an mit Adam und Eva. Er wollte, dass sie ihn lieben, dass sie seine Menschen sind, sein Ebenbild. Und dann haben sie rebelliert. Und seitdem sind wir im Herzen verdorben und Rebellen. Und Gott hat aus eigenen Stücken seinen Sohn gesandt, als Retter. Damit wir wieder mit Gott in Verbindung treten können, damit wir diese Beziehung haben können. Und er hat den ersten Schritt gemacht. Und jetzt liegt es an uns, ob wir umkehren. Wenn du Christus nicht kennst, wenn du nicht sein Kind bist, wenn du noch nie diese grundsätzliche Haltung der Rebellion aufgegeben hast, dann komm heute zu ihm. Sag ihm, was du für ein Sünder bist. Und kehr um zu Christus. Und für alle, die ihr Christus kennt, lasst uns einfach unsere Beziehung zu Gott prüfen. Leben wir nach seiner Anforderung? Ist unser ganzes Herz bei Gott, dass wir ihn lieben, ihm dienen, ihm seine Gebote halten? Und dann prüfe dich auf die richtige Motivation. Zweitens, prüfe dich, ob du diese Motivation bei dir selbst suchst. Oder suchst du die Motivation bei Gott? Schaust du auf Gott, wer er ist und wie er dich erwählt hat und wie er dich liebt? Und schließlich sei täglich schnell zur Umkehr. Sei schnell zur Umkehr. Und ich hoffe, ihr kennt das alle, oder? Dass wir in Sünde fallen. Zu denken, hätte ich das nicht gemacht? Hätte ich das nicht gedacht? Hätte ich das nicht gesagt? Und so ist es immer noch ein Grundbestandteil unseres Lebens mit Gott, dass wir umkehren, dass wir Buße tun, dass wir uns demütigen vor Gott und nicht stur bleiben, wenn wir erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Das alles zu seiner Ehre, damit wir Christus ähnlicher werden und das Ziel erreichen auf dem Weg, auf dem wir sind, zur Herrlichkeit. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Zeit in dem Wort. Du hast uns gezeigt, dass das Alte Testament immer noch zu uns spricht, dass es uns zeigt, wer du bist und wie du gehandelt hast. Und danke, dass es Kraft hat zur Veränderung. Wenn jemand dich nicht kennt und erkennt, dass er eigentlich stur ist gegen dich, so bitte ich dich, dass du Buße schenkst, ein neues Herz und einen Nacken, der sich gerne beugt, der sich gerne nach deiner Richtung dreht und der dich liebt, weil du zuerst geliebt hast. Hilf uns, wenn wir jetzt über das Mahl des Herrn nachdenken, dass wir neu motiviert werden durch deine Liebe, die du gezeigt hast im Kreuz. Dir sei die Ehre, in Jesu Namen. Amen.